Session.
Podcast. Artists.
The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.
Ich bin Luzi Strecke und wir sind hier mit einer Aufnahme für den Podcast der Sezession und ich spreche mit Thomas Feuerstein. Thomas, wir kennen uns als Kolleginnen und Kollegen. Du bist Bildhauer, Künstler, Medienkünstler, auch Philosoph. Und wir haben hier eine Situation des Sprechens, gemeinsam sprechen. Und ich würde gerne aus einer Arbeit von dir zitieren, die als komplexe Installation den Titel trägt, Some Velvet Morning. Und auf einer Etikette steht The Speech Act, a spirit poem distilled from words. First, labeling. Second, repeating. Third, answering. Fourth, questioning. Brackets, action. Fifth, re-questioning. Brackets, answer. Sixth, calling. Seventh, greeting. Eighth, protesting. Ninth, practicing. Tenth, toasting.
Danke, Luzi. Cheers. Ja, schön, dass du mit dieser Arbeit beginnst. Sprache spielt in der Kunst eine vielfältige Rolle. Wenn Menschen eine Ausstellung besuchen, dann sprechen sie über alle möglichen Dinge und sie sprechen auch über Kunst. Und Sprache spielt natürlich, wenn man jetzt an die konkrete Poesie denkt, eine wichtige Rolle, nämlich Sprache als Material. Aber natürlich im Kunstdiskurs, das Sprechen über Kunst spielt eine wichtige Rolle. Und bei dieser Arbeit, die du jetzt eingangs erwähnt hast, geht es um Sprache als Material in einem physikalischen Sinne auch. Wenn Menschen in einen Raum kommen und über Kunst sprechen, transpirieren sie. Das heißt, physikalisch kommt heiße, feuchte Luft aus ihrem Mund. Und ist in diesem Setting, dieser Arbeit, kondensiert diese heiße Luft, die aus dem Mund kommt, an einem kalten Objekt. Das heißt, es gefriert zuerst und taut dann wieder ab. Es entsteht Kondenswasser und dieses Kondenswasser wird chemisch prozessiert. Das meint jetzt, es wird mit verschiedenen Gasen und so weiter angereichert und es entsteht auf nicht biologischen Wege Alkohol. Biologische Wege würde jetzt Fermentation und Hefegärung bedeuten, aber es gibt auch im Weltraum riesige Alkoholwolken, die auf ähnliche Weise entstehen. Und so entsteht jetzt in dieser Installation auf rein chemischen Wege Ethanol, sprich Alkohol. Und dieser Alkohol wird infolge den Besuchern, die gesprächig in der Ausstellungsraum stehen und über diese Kunst sprechen, wieder serviert. Und das ist sozusagen eine kurze ironische Formel. Umso mehr die Menschen sprechen, umso mehr Alkohol produzieren sie. Und umso mehr Alkohol sie trinken, umso gesprächiger werden sie.
Und wenn jetzt hier das Tonstudio der Sezession aussehen würde wie die Installation Some Velvet Morning, was wäre jetzt hier im Raum?
Es wäre hier im Raum zum Beispiel kein Mikrofon, wie wir es jetzt vor unseren Lippen und Nasen haben. Es wäre ein Mikrofon, was zwar aussieht wie ein Mikrofon, aber ein Kühlobjekt ist. Das heißt, die feuchte Luft dient jetzt nicht der Übertragung von Audioschwingungen oder Wellen, sondern der Kondensation des Wasserdampfes aus unserer Atemluft. Das heißt, wie ein Schneeball wächst die Mikrofonkugel heran, das Wasser kondensiert, rinnt ab und speist den Prozess.
Und hier haben wir so Isolierplatten, die sind möglicherweise dann auch Eisträger an einem bestimmten Punkt. Ich habe auch Arbeiten von dir gesehen, wo auch Tafelbilder aus Eis entstehen.
Ja, es gab ganz unterschiedliche Eisobjekte. Ein Eisobjekt war vergleichbar an einer Neonschrift, aber die nicht leuchtet, sondern wo sich Eis bildet und wo dieser Schriftzug das Wort Lingua bildet. Einerseits in der Bedeutung von Sprache, andererseits in der Bedeutung von Zunge. Und es ist natürlich seit Kindheit an so ein gewisser Albtraum, dass man im Winter an einer metallenen Oberfläche mit der Zunge hängen bleibt. Sprache ist etwas, was einen zur Kommunikation befähigt. Und diese Arbeit ist sozusagen ambivalent. Also sie spricht über die Materialität, aber gleichzeitig beherbergt sie auch die Angst irgendwie, dass einem die Sprache in Form der Zunge genommen wird, weil die Zunge kleben bleibt.
Und es gibt auch in dieser Installation eine Bar, die den Titel trägt Genius in the Bottle. Da gibt es ganz unterschiedliche Spiriti, also da gibt es auch ganz schöne Titel und Namen zu diesen unterschiedlichen Stoffen, die du selbst auch gebraut hast, die aber auch wieder eine ganz eigene Materialität haben. Was würden da für Flaschen hier in der Bar stehen?
Also bei der konkreten Arbeit, die du ansprichst, die hängt mit dieser Installation Poem oder Samuel mit Morning zusammen. Und im Zuge dessen wird eine Geschichte erzählt, nicht nur literarisch verfasst, über das gesprochene Wort und auch nicht nur über Bilder, das heißt nicht nur ikonisch verfasst, sondern auch über einen molekularen Prozess. Und die Flaschen erzählen diesen molekularen Prozess. Also es beginnt mal mit Eric Barol, mit der feuchten Luft, die sich in einer Flasche befindet. Es geht weiter mit einer Flasche, die aus Kondenswasser besteht. Und in dieser Maschine, die zitiert eigentlich ein altes Experiment aus den 50er Jahren, das sogenannte Ursuppenexperiment von Stanley Miller, wo man dachte, man kann die Urerde, was schon Darwin eigentlich so halluzinierte, über einen vulkanischen Dümpel simulieren. Und tatsächlich sind auch dazu in den 50er Jahren schon Aminosäuren entstanden. In den 80er Jahren kam dann diese Theorie dazu, naja, das könnte auch nicht nur oberflächlich an einem Dümpel passiert sein, sondern in der Tiefsee. Da kamen dann andere Theorien mit Katalysatoren wie Pyritgestein und so weiter dazu. Und da entstehen unter anderem eben auch Ethanolsubstanzen. Und diese Idee jetzt aus diesem gesprochenen Wort, also das hat ja ein bisschen biblische Ironie auch, am Anfang war das Wort, ja, in dem Fall kommt am Anfang das Wort von den Ausstellungsbesuchern, die dann den Prozess sozusagen initialisieren und über diese chemischen Prozesse entstehen komplexe Substanzen. Substanzen, die einerseits alkoholisch sind, aber andererseits auch mit Aminosäuren zu tun haben. Und Aminosäuren sind natürlich die Basis des Lebens. Das heißt, es ist so eine Geburtsstunde des Lebens, der Entstehung von Genesis und die Entstehung von Kunst. Und die Flaschen erzählen jetzt diese Geschichte, also vom gasförmigen Zustand über den flüssigen Zustand, über die Entstehung der ersten Aminosäuren, dann kommt der Alkohol dazu. Und so sind es eigentlich 72 Absätze oder kleine Kapitel, die eine molekular verfasste Geschichte erzählen. Letztendlich sind diese Flaschen für mich jetzt aber auch eine Art Bibliothek im Sinne einer Aufbewahrungsbehälter von einer molekularen Skulptur.
Und das Finden von Erzählungen, das Sprechen über, mit und durch Kunst trägt sich auch durch den Begriff des Narrativen in deiner Arbeit durch. Ich empfinde das auch so, dass Kollaboration, Miteinander, Arbeiten, auch sich zusammentun in Kollektiven bei dir sowohl mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, anderen Künstlerinnen, anderen Künstlern passiert, aber auch mit nichtmenschlichen Identitäten. Wir haben uns immer wieder auch auseinandergesetzt darüber, was heißt als Künstlerinnen und Künstler kuratieren, was heißt Zusammenarbeit. Da gibt es jetzt verschiedene Achsen, wie wir auch auf dein Verständnis von Kollaboration eingehen könnten.
Ja, die Narration ist in meiner Arbeit, also ich nenne sie eigentlich so konzeptuelle Narration, was einerseits meint, die Mischung verschiedener Medien, aber nicht im Sinne eines Gesamtkunstwerkes, sondern eher im Sinne von einer Netzwerkidee, wo es jetzt nicht um die Totalität geht, sondern eher um die Verhältnismäßigkeit und strukturellen Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kunstgattungen oder Objekten innerhalb einer Ausstellung. Narration war ja eigentlich immer ein Schimpfwort in der bildenden Kunst, bis vor kurzer Zeit noch, vor 10, 15 Jahren. Und die gesamte Moderne war ja auch primär antinarrativ geprägt. Das heißt, als bildender Künstler wollte man ja nichts erzählen. Dann war man ja figurativ und narrativ und das war ja eigentlich schlecht. Postmoderne Philosophen wie Frederick Jameson haben gesagt, das ist sozusagen der blinde Fleck eigentlich im Modernismus. Der Glaube, nichts erzählen zu können, erschafft eigentlich nur eine harte Erzählung, eine fundamentalistische Erzählung, weil die Erzählung haben wir immer im Hintergrund am Laufen. Das heißt, selbst wenn man ein Bild, das nichts rezipiert, dann hat man ja eine Erzählung, die man mitbringt im Kopf. Also selbst Rodchenkos letzten drei Bilder in den drei Primärfarben erzählen ja auch eine Geschichte, auch wenn sie primär vordergründig nichts erzählen. Erzählen sie aber die Geschichte des Endes der Malerei, wie er es proklamierte. Und sie erzählen eigentlich die Geschichte des abstrakten Bildes. Und sie erzählen damit eigentlich die gesamte Geschichte der Malerei. Also insofern sind diese antinarrative Geschichten hochnarrativ aufgeladene Geschichten. Und Narration in der heutigen Zeit bedeutet ja nicht mehr irgendwie nur Storytelling und bedeutet auch nicht irgendwie Graphic Novels, Bildgeschichten zu erzählen und figurativ zu malen, sondern für mich bedeutet das, und das ist so das spezifische Qualität von bildender Kunst auch, Geschichten auf Ebene der Materialität und der Prozesse erzählen zu können. Und das unterscheidet bildende Kunst wesentlich von anderen großartigen Medien, wie zum Beispiel Film und Literatur, die eigentlich nur etwas repräsentativ im Modus des Als-Ob erzählen können, zum Beispiel Materialitäten und Prozesse. Bildende Kunst kann das aber anhand des Objektes physisch machen. Und das war ja lange ein Manko eigentlich. Und es wurde ja immer abgetan, dass Kunst bis zur Renaissance eigentlich Teil der Art des Mechaniker war und nicht der Art des Liberales, der freien Künste. Die freien Künste waren die immateriellen, körperlosen Künste. Das ist sozusagen das hehre, geistige, das ist das Feld der Mathematik, der Rhetorik, der Musik und so weiter. Bildende Kunst war immer schnöde Materie. Und im 21. Jahrhundert denke ich aber, dass das eine riesige Qualität ist und Spezifikum, weil ich kann erstmals Geschichten erzählen, die nicht rein literarisch und nicht rein ikonisch verfasst sind, sondern darüber hinausgehen und auch materiell und molekular verfasst sind. Und das ist etwas äußerst Spannendes, was für mich jetzt als Bildende der Künstler gerade die Kunstgattung und bildende Kunst so aktuell macht.
Wenn du die Mittel der bildenden Kunst auf ihre Materialität untersuchst, geschieht es auch dadurch, dass du zum Beispiel die Herstellung von Farben untersuchst und eigene Farben herstellst, wie beispielsweise in der Manner-Maschine und jetzt auch bei einem neuen Projekt, wo es um das Ultramarinblau geht. In diesem Schaffen eigener Farbpigmente gehst du den narrativen Knoten nach, die auch bis hin zu Politiken, Institutionskritik, auch ökologischen Fragestellungen führen. Das ist für mich relevant, wenn du jetzt beschreibst, wie Erzählungen neu entstehen durch die Auseinandersetzung mit Materialität, aber auch wissenschaftlichen Prozessen und chemischen Herstellungsverfahren.
Also bei konzeptuellen Knoten, was Narrationen ja eigentlich immer ausmacht, so im Sinne von Clifford Geertz natürlich auch immer dichte Beschreibungen von Wirklichkeit. Und das beinhaltet auch eine Verstrickung, eine historische Verstrickung. Also wo kommen bestimmte Referenzen her aus der Vergangenheit? Inwieweit involvieren sie sich in die Gegenwart und inwieweit projizieren sie sich in eine mögliche Zukunft? Und auch einzelne Organismen bis hin zu Molekülen können solche konzeptuellen Knoten bilden. Und wie du sagst, das kann auch ein Pigment sein und eine Pigmentgeschichte sein. So ein kleines Projekt, was momentan langsam zum Reife der Ausstellung kommt, ist die Entwicklung von einem neuen Prozess oder Herstellungsverfahren von Ultramarin. Und das sind verschiedene Fäden, die sich eigentlich zum Knoten verdichten, wie bei vielen anderen Projekten. In dem Fall ist es die Geschichte von Lapis Lazuli, also dieses Transzendenzversprechen, diese Metaphysik, die in dieser Farbe liegt, die einst oder bis heute eigentlich aus den Steinminen von Afghanistan über das Meer, deswegen Ultramarin, jenseits und über das Meer kommend, nach Venedig gelangte, dort aufwendig zu Pigment verarbeitet wurde und von den Malern als teuerste Farbe dazu mal teurer als Gold in ihren Bildern zur Anwendung kam. Mit der Idee, diese Farbe hat ein Transzendenz- und metaphysisches Versprechen. Das heißt, diese Farbe erlaubt uns, in das Jenseits zu blicken. Dieser historische Aspekt verknüpft jetzt mit einem durchaus naturwissenschaftlichen, unter Anführungszeichen viel banaleren Aspekt, nämlich die Idee der französischen Regierung, 6.000 Francs auszusetzen, um künstlich synthetisch Lapislazuli zu erzeugen über Ultramarin Anfang des 19. Jahrhunderts. Das stieß eine Welle los. Die synthetische Chemie war dazu mal in den Startlöchern. Unendlich viele Patente und Erfindungen, Entdeckungen wurden gemacht. Und das erste deutsche Patent war natürlich dann ausgestellt, auch für einen deutschen Chemiker, Patent Nummer 1 für die Herstellung von Ultramarin. Und jetzt mit meinem Chemiker, mit Thomas Seppi, geht es jetzt auch darum, ein neues Verfahren zur Herstellung von Ultramarin zu machen. Und das ist jetzt auch gelungen. Das heißt, das ist jetzt viel energieeffizienter. Man spart sich 10 Stunden Brennzeit, dauert nicht mehr 13 bis 16 Stunden, sondern 3 bis 4 Stunden. Man kann viel mehr Farbtöne erzeugen und man kann auch biologische Ausgangsmaterialien dafür nutzen.
Also bist du nicht nur Künstler, Philosoph, Beobachter, Epistemologe, sondern du bist auch Unternehmer?
Nein. Unternehmer nur, wenn man notgedrungen am Ende des Monats die Buchhaltung macht. Ansonsten natürlich nur Künstler eigentlich, auch nicht Wissenschaftler. Also das wäre ein überzogener Anspruch. Ich tausche mich gern mit Wissenschaftlern aus und ich liebe es, mit Wissenschaftlern, speziell an Naturwissenschaftlern, zusammenzuarbeiten. Ich würde mich aber nie als solcher definieren.
Und ich kann nicht ins Jenseits schauen, aber ein klein wenig in die Zukunft. Darf ich verraten, wie das neue Blau heißen wird?
Das weiß ich selber noch nicht so genau, aber es gibt schon so bestimmte Vorstellungen. Ja.
Und du,
wie heißt's?
Traunseeblau.
Ja, vielleicht Traunseeblau, aber das ist jetzt mal so angedacht gewesen aufgrund einer Einladung von Paolo Bianchi und Martin Sturm für so eine Ausstellung anlässlich der Kulturhauptstadt 24 teilzunehmen. Wir werden es jetzt aber vorher schon in Paris präsentieren, weil eben, wie gesagt, habe die Idee, Ultramarin synthetisch zu produzieren, stammt aus Frankreich, aus Paris. Auch die Verwendung von Ultramarinblau bei Yves Klein und dieser Legende, dass Yves Klein Ultramarinblau als IKB-Blau patentieren hätte lassen, das ist natürlich nicht so richtig. Ultramarinblau gab es schon seit dem 19. Jahrhundert. Er konnte das gar nicht patentieren lassen. Was er aber entwickeln hat lassen, war das sogenannte Adam 55. Das ist das Bindemittel. Dieses Malergeschäft existiert bis heute in Paris und man kann es auch dort bestellen. Und es ist ein spezielles Bindemittel, anders wie Leinöl oder Acrylbindemittel, was das Pigment so pulvrig nach dem Trocknen hinterlässt, als wäre es ohne Bindemittel angerührt und angemacht.
Wirst du dann das Patent alleine haben?
Nein, diese Ehre steht dem Naturwissenschaftler, in dem Fall dem Farbchemiker, zu. Er wird es so benennen, dass das für dieses Projekt entwickelt wurde. Außerdem hat bestimmte, wenn das jemals kommerziell, es hätte ja eine Einsparung von über 10 Stunden Brenndauer, das heißt, da kann man sich viel Elektrizität oder Gas sparen oder was auch immer. Ja. Also hätte es ein riesiges Potenzial. Aber letztendlich, wenn da jemals irgendwann Geld verdient, dann soll dieses Geld einerseits der Wissenschaftler bekommen und andererseits ist aber immer zu einem großen Prozentsatz auch die jeweilige Universität beteiligt, deren Labors genutzt werden.
Nochmal zu der Frage der Identität, ob Patenteigner, Künstler, Phänomenologe. Du hast in einem Text beschrieben, dass du sagst, als Künstler bist du also nicht nur Beobachter oder Pragmatiker, sondern du kannst auch etwas behaupten. Und wir haben uns darüber auseinandergesetzt, inwieweit die Möglichkeit, Räume zu schaffen, auch institutionell, uns als Künstlerinnen und Künstlern auch Möglichkeitsräume eröffnet. Wir haben diesen Begriff des Künstlerkurators, Künstlerinnen, Kuratorin ins Feld geführt. Da gibt es auch Chancen, es gibt auch Problematiken. Du hast vor einiger Zeit auch in Innsbruck selber, warst du auch kuratorisch tätig. Ich würde gerne noch mehr von dir dazu hören, wie du zwischen diesen unterschiedlichen Figuren changierst, dich bewegst, wo du auch im Moment stehst.
Also ich habe mich selbst nie als Kurator definiert, sondern immer als Künstler. Dennoch hat man oft die Gelegenheit genutzt, Künstler und Künstlerinnen, die man interessant fand, einzuladen, mit ihnen gemeinsam etwas zu entwickeln oder etwas zu ermöglichen. Damals, als ich noch in Innsbruck lebte, definierte ich diese Kunsträume in der Stadt als mögliche Gästezimmer, um Leute von außen einzuladen und kleinere und manchmal ein bisschen größere Projekte gemeinsam als Ausstellung mit ihnen oder auch als Vorträge und Präsentationen zu entwickeln. Viele Künstler haben ja ein gespaltenes Verhältnis zu Kuratoren und zu Kuratorinnen. Ich denke, als Künstler ist man auch in gewisser Form und zu einem bestimmten Teil auch selbst immer Kurator. Vor allem, wenn man selbst Ausstellungen macht, dann entwickelt man zwar mit Kuratoren und Kuratorinnen etwas, aber man überlegt sich ja selbst Präsentationsformen, Displaymöglichkeiten. Letztendlich ist eine Ausstellung zu zeigen auch eine Form von einer Geschichte zu erzählen. Und man konstelliert dann auch auf einer semantischen Ebene zwischen den Objekten Netzwerke, Prozesse, die dann etwas erzählen, auf unterschiedlichen Ebenen, auf die wir schon eingegangen sind. Und insofern ist natürlich das Kuratorische so ein interessantes Feld. Und es gibt wunderbare Kooperationen mit Kuratoren und Kuratorinnen. Aber es ist natürlich immer etwas Doppeldeutiges. Also Curare ist ja so ein bisschen so eigentlich Pflegen und Fürsorge. Und andererseits ist es aber natürlich so aus dem 19. Jahrhundert auch schon so der Vormund eigentlich, also eine Bevormundung. Auf der anderen Seite haben wir auch Curare als das Gift des Pfeil- oder Baumsteigerfrosches im Kopf, also eins der tödlichsten Gifte in der Biologie. Ja. Also es ist etwas Ambivalentes, jetzt ironisch gesprochen. Und letztendlich ist natürlich das Kuratorische sehr inflationär geworden. Also wir sind ja kuratierte Menschen. Wir werden von sozialen Medien kuratiert, von Google kuratiert, von Amazon kuratiert. Also das Kuratieren ist sozusagen stark verbunden auch mit Disziplinierung, mit Kontrolle. Wir haben Influencer, die uns kuratieren. Wir haben Modeberater, Wohnberater. Also unser Musikgeschmack wird kuratiert. Also in welchen Lebensbereichen werden wir eigentlich nicht mehr kuratiert. Das heißt, das Kuratorische hat jetzt ja grundsätzlich schon längst künstlerische Felder gesprengt und wir können eigentlich von einem universell kuratierten Menschen sprechen. Ja? Von der Kosmetik angefangen bis Nahrungsergänzungsmittel, Haarshampoos, Bücher, die wir lesen und nicht lesen sollen. Das heißt, alle Angebote framen uns eigentlich und machen uns Angebote in dem Sinne, dass sie uns kuratieren.
Dann würde ich den Faden gerne rückwärts spannen, nämlich die Kritik an der künstlerischen Forschung, die du auch veräußert hast, über die wir vielleicht auch diskutieren können. Also künstlerische Forschung, die ja auch immer wieder Künstlerinnenkollektive ermächtigt, Ausstellungen und Felder zu kuratieren, würde also Konventionen und einen neuen Akademismus und das Mittelmaß, ja, provozieren. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Artist-Run Space, ein Erschaffen von Feldern, Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, den Diskurs selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht von außen aufoktroyieren lassen. Und sagt also Tom Hollert in einem Artikel aus den 2000er Jahren bereits, dass die künstlerische Forschung auch einer Biopolitik des Kuratiertwerdens entspricht, also einer Ökonomie, in der Wissensproduktion tatsächlich produktiv gemacht wird, um einem nicht zu verlassenden Kapitalismus dient. Hier würde ich dieses Zitat von dir gerne nochmal anführen. Wir haben ja gemeinsam in der Ausstellung Holobiont Life is Other, die wir 2021 das erste Mal in Bregenz im Magazin 4 gezeigt haben, später in dem angewandte Interdisciplinary Lab in Wien, relativ befreit als Künstlerinnen kuratiert. Du hast mich sogar ermutigt, dass ich eine eigene Arbeit in dieser Ausstellung zeige. Ich hatte große Widerstände, weil ich meinte, dies sei also eben nichts zu tun. Wie siehst du das Verhältnis zwischen künstlerischer Forschung heute und dem Künstlerinnen-Künstler-Kuratieren?
Du hast eigentlich das positiv formulierte Stichwort schon geliefert, nämlich das Wort Holobiont. Das wäre sozusagen auch die perfekte Symbiose zwischen verschiedenen Disziplinen und Menschen, die aus diesen Disziplinen kommen. Also zwischen Künstlerinnen und Kuratorinnen einerseits, aber auch zwischen Künstlern und Wissenschaftlerinnen. Der Holobiont sozusagen vereinigt Widersprüchlichkeiten, die aber von gegenseitigem Nutzen sind. Es ist sozusagen nicht ein Verhältnis zwischen Wirt und Parasit, sondern es ist eine sprichwörtliche Symbiose. Als Künstler hat man ja immer eine gewisse Ambivalenz auch gegenüber dem Kuratorischen. Der Holobiont würde das jetzt aber auflösen eigentlich. Also der Holobiont ist ja so fast ein paradiesischer Zustand eigentlich. Unterschiedliche Wesen mit unterschiedlichen Interessen in Harmonie und zum gegenseitigen Vorteil existieren.
Wir arbeiten auch gerade an einer Publikation für die Ausstellung Holobiont Life is Other in einer nachträglich begleitenden Publikation. Wir haben in diesem Rahmen auch mit Bruno Clark gesprochen, der die Gaia-Theorie mitgeschrieben hat. Und wir haben über das Lebewesen der Flechte gesprochen und hier festgestellt, dass also eine Symbiose nicht heißt, dass man für immer miteinander zu tun hat, sondern dass man sich auch wieder voneinander wegbewegen kann und dass die Eigenschaften erhalten bleiben in der Symbiose und ein drittes System entsteht. Das ist die Flechte, von der und dann kommen die Begriffe Autopoese und Symbiose nochmal ins Spiel. Magst du dazu noch etwas sagen?
Ja, ich meine, die Flechte, unabhängig, dass es biologisch eine interessante Entität ist, also als Zusammenkunft, Versammlung zwischen Bakterien und Pilzen und Algen und all diese Mikroorganismen vereinigen sich jetzt in einen Organismen und zum Teil auch nur temporär und können diese Zusammenkunft und Versammlung wieder verlassen. Es ist sozusagen ein Modell, was auch für Kunst durchaus interessant ist. Ja, also es ist für einen Künstler, Künstlerin oft schwierig, irgendwie diese Rolle zu teilen. Wenn man etwas kuratiert, ist es oft sehr anrüchig auch, wenn man als Künstler kuratiert. Ich praktiziere das ja ganz selten, aber ich kann mich nur erinnern, an früher war das schon immer auch ein Thema auch. Auch das, was du zuerst angesprochen hast, ist es widersprüchlich, wenn man als Künstler eine Ausstellung kuratiert und dann selbst eine Arbeit hinzunimmt von einem. Ist das sozusagen, kuratiert man, um selbst eine Arbeit dort ausstellen zu können? Das ist die Unterstellung. Und wenn man das jetzt aber nicht macht, ist es die Unterstellung, dass man zu dieser Ausstellung eigentlich nicht steht und nichts beiträgt. Also es ist durchaus etwas Ambivalentes in beiden Richtungen und in beiden Richtungen hat man argumentativ eigentlich immer verloren.
Ein schöner Zustand.
Ja, wunderbar. Also eigentlich.
Zum Verlieren vielleicht hin zur Autorenschaft. In deinen Arbeiten sind auch andere nichtmenschliche Akteure Co-Autoren. Vielleicht noch einmal weg vom Kuratieren zum Erschaffen und zur Autorenschaft. Es sind sowohl, du hast auch eine Arbeit mit KI gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast auch biologische Akteure, die wesentlich den Verlauf der Arbeit mitbestimmen und wo du auch die Autorenschaft in einem gewissen Maße vielleicht sogar verlierst.
Ja, das hat mich immer interessiert, eine erweiterte Form von Autorenschaft. Das war Anfang der 90er Jahre so, sowohl in der Arbeit mit digitalen Systemen, also die erste Arbeit mit KI-Systemen, künstlichen neuronalen Netzwerken war 1993, 1994. Zuvor waren Netzwerkarbeiten außerhalb des WBW-Stehens, wo man sogenannte Realtaten, das könnten Börsendaten sein, Nachrichtendaten sein, also von sozialen und semi-natürlichen Systemen produzierte Daten, als Co-Autoren in die eigene Arbeit mit hineingenommen hat. Das heißt, die Autorenschaft kommt auf eine ganz andere Ebene eigentlich. Man schafft eigentlich mehr, definiert sich dann mehr als Künstler zweiter Ordnung und schafft eigentlich eine Kunst zweiter Ordnung, so wie es einen Beobachter zweiter Ordnung gibt. Das war natürlich viel interessanter, weil Arbeiten kontingent werden. Also wenn man aus Börsendaten Musik macht, dann ist man ja nicht mehr klassisch der Autor im Sinne von Komponist, sondern im Gegenteil, dieser Stream an Daten, die von verschiedenen Börsen und Aktien weltweit generiert werden, die produzieren transponiert eins zu eins von den Börsennotierungen zu den musikalischen Notierungen kammermusikalische Kompositionen, die dann in Echtzeit wiedergegeben werden. Und es ist ein unendlicher Stream, 24 Stunden am Tag. Am Wochenende dünner, am Freitagmittag ganz dicht. Das war dazu mal Anfang der 90er Jahre für Rezipienten ein bisschen verwirrend, weil es kamen Musiktheoretiker auf mich zu und die meinten dann, na, wo ist jetzt, also die dachten, da gibt es eine Komposition im Hintergrund und die verstanden dann nicht, dass das Daten sind, die das generieren und die suchten nach Mustern und Strukturen der Komposition. Aber de facto gab es das nicht. Es ist ja nicht rein stochastisch, zufällig. Also es hat eine gewisse Struktur, aber diese Struktur ist jetzt sozusagen, und das ist die Antwort auf deine Frage, ja nicht rein menschlich. Also das sind unterschiedlichste systemische Einflüsse, die mit Wirbelstürmen und Flutkatastrophen zu tun haben, mit der Psychologie von irgendwelchen Investoren auf den Märkten. Also das sind verschiedene Aktanten eigentlich, die da zur Wirkung kommen. Und dasselbe war es dann eigentlich auch mit biologischen Arbeiten. Das heißt, wenn man sich als bildender Künstler Kollaborateure sucht, systemische Kooperateure, Algorithmen, künstliche Intelligenzen oder auch biologische Organismen, nachher erweitert sich automatisch der Begriff der Autorenschaft. Und dann entstehen über diese Erweiterungen plötzlich auch Zugänge zu völlig neuen Formen von Ästhetik, zu neuen Vorstellungen der Formfindung. Und da muss man auch ein bisschen seine eigenen Vorstellungen beiseite stellen und sich überraschen lassen und sich öffnen auch gegenüber bestimmten ästhetischen Entwicklungen, die aus der Logik der Arbeit herauskommen und nicht aus der eigenen künstlerischen Diktatur herauswachsen.
Nun brauchen solche Arbeiten, die lebendiges Material mit einbeziehen, eine andere Art der Pflege, eine andere Art der Care. Du arbeitest jetzt an einem großen Zyklus, der heißt Metabolica. Was wären ideale Ausstellungsräume, Ausstellungsgegebenheiten, die auch die Pflege an diesen beteiligten Aktanten, Akteuren ermöglichen?
Das Labor, das Atelier und der Ausstellungsraum sind eigentlich drei verschiedene Räume. Im Labor soll alles schnell gehen, im Atelier soll eigentlich alles funktionieren. Und im Ausstellungsraum ist oft die Barriere und das Hindernis die Betreuung, der Personalaufwand, von den Kosten her auch. Insofern gibt es bei biologischen Arbeiten oft den Trick, alles, was im Labor oder im Atelier schnell wachsen soll, das wird künstlich verzögert, verlangsamt im Ausstellungsraum. Durch das kann man Kosten und Aufwand und Betreuung minimieren. Wenn du mir jetzt aber ganz klar fragst von diesem Metabolica-Projekt, und da geht es darum, eigentlich aus Energieressourcen, die photosynthetisch heranwachsen oder in irgendwelchen Abfallmaterialien vorhanden sind, zu einem neuen Material, zu einem Biokunststoff zu verwandeln und diesen Biokunststoff so als Ersatzstoff zu klassischen Materialien wie Marmor, deswegen nenne ich es auch neuen Marmor, bildhauerisch zu verarbeiten, dann wäre eigentlich der klassische Ausstellungsraum, und so ist auch das Ziel des wissenschaftlichen Projekts, nicht das Museum, sondern das Klärwerk. Das heißt, aus Scheiße irgendetwas machen, was interessant ist, nämlich nicht nur, wie man es jetzt praktiziert, Biogas zu machen, sondern irgendetwas Höherwertiges, nämlich diesen neuen Biokunststoff, der ähnliche Eigenschaften hat wie Polypropylen, wo man Autostoßstangen und Handyhüllen und Fleischtassen und Folien und so weiter und auch Fischernetze irgendwann produzieren könnte. Und das wird dann, zerfällt nicht zu Mikroplastik, sondern wird, so wie es hergestellt wird, nämlich metabolisch über Stoffwechselprozesse, so ändert es auch und wird wieder komplett verstoffwechselt, das heißt völlig aufgelöst von Mikroorganismen. Und das Klärwerk wäre natürlich sozusagen die Energiequelle, um aus irgendetwas, was uns gesellschaftlich lästig ist, was wir verdrängen, sozusagen den Kanal hinunterspülen, aus dem wieder etwas zu machen, was universell in unserer Alltagswelt wieder Eingang findet. Und das ist sozusagen jetzt auch politisch gesprochen und ökologisch gesprochen eigentlich so diese Umstellung von einer linearen Ökonomie auf eine zyklische.
Ist nicht hier ganz in der Nähe von der Sezession auch der Zugang zu den Kanälen unter Wien? Ich glaube, es gibt hier die Tür, wo man zu den Kanalisationen von Wien Eingang findet. Und da gibt es auch immer so eine Tour.
Also diese Kanäle von Wien, beim Wienfluss befindet sich auch scheinbar so die Idee, dass es dort ein Höllentor gibt.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, also das ist ein Eingang oder Zugang zur Unterwelt. Also das hat ja durchaus etwas so schwer Diabolisches eigentlich. Also Wien hat sozusagen eine gewisse Affinität auch zum Teuflischen, auch zur Unterwelt. Und das Teuflische, Diabolische ist natürlich auch das Unreine, das Chaotische. Im Griechischen würde es sagen, es gibt Eudaimon und Kakataimon. Das heißt, Wien hat auch eine Seite des Kakataimonischen, des Ungeordneten. Das, was uns sozusagen nicht in den Reinen mit dem Kosmos bringt. Kosmos heißt ja Ordnung, deswegen haben wir die Kosmetik. Wir bringen uns in der Früh in Ordnung und so weiter. Und das Kakataimon, das bringt uns durcheinander in unserer Identität und in unseren Orientierungen und in unseren Ordnungsmustern. Und wenn wir Richtung Tod gehen, dann lösen wir uns entweder immateriell auf oder wir vermischen uns schleimartig in ein chaotisches Durcheinander und werden wieder molekulare Suppe.
Der Schleim ist jetzt, genau heute und gestern, auch das Material, was in der Ausstellung der Sezession flüssig und fest wird. Und du hast gerade dazu einen weiteren Podcast gehalten. Ich würde sagen, wir kommen dem Ende nahe. Wie würdest du das sehen?
Schleim ist für mich so ein prototypisches Material, weil ich habe mich immer eigentlich interessiert, auch so schon als junger Künstler, für amerikanische Konzeptkünstler wie Robert Morris oder Robert Smithson und speziell Smithson auch, der immer so collaborating with entropy. Das heißt, als Bildhauer oder für ihn spielte ja nicht nur der Raum eine wesentliche Rolle, und darüber hinaus vielleicht auch noch die Zeit, sondern wenn man an so bestimmte Arbeiten denkt, auch die Schwerkraft, die Temperatur. Und wenn man jetzt mit hochviskosen Substanzen arbeitet wie Schleim, nachher spielen genau diese Parameter eine Rolle. Das ist ein Unterschied, ob ich 0 Grad habe oder plus 30 Grad habe. Es ist ein Unterschied, ob ich diese Arbeit am Mond mache oder auf der Erde mache, wo die Schwerkraft eine ganz andere ist. Das heißt, da kommen ganz andere Parameter mit hinein in ein bildhauerisches Feld. Und wenn man das jetzt erweitert auf einen zeitgenössischen Bildhauereibegriff und man arbeitet auch mit neuen Materialien, mit Materialien, die vielleicht auch in Verbindung stehen mit biologischen, chemischen und physikalischen Prozessen, dann kommen andere Parameter mit ins Spiel, die über die klassischen Dimensionen von Raum und Zeit hinaus das Bildhauerische expandieren. Und das sind nachher eben Dinge, über die wir es erst schon gesprochen haben, dass Kooperation nachher auch eine Form von Kollaboration bedeutet. Und das bedingt natürlich dann auch eine Abgabe von Autorenschaft, eine Akzeptanz von autologischen Prozessbedingungen, von anderen Organismen und Materialien, die Teil der Arbeit sind. Und wie eingangs erwähnt, denke ich, ist das etwas sehr Spezifisches, was mit bildender Kunst zu tun hat, weil es keine anderen Medien und keine anderen Kunstgattungen in der Form wirklich performieren können, zur Auffindung bringen können. Also sie können es repräsentieren, sie können es zeigen, sie können darüber sprechen, erzählen in Form von Bildern und Texten. Aber bildende Kunst kann das wirklich sozusagen am Material und über Prozesse, die damit zu tun haben, wirklich vor Augen führen, in der Ausstellung auch machen. Und das bringt dann auch sozusagen neue Formen hervor, neue Ästhetiken hervor, neue Weltzugänge hervor. Und letztendlich kann das auf einer ganz anderen Form etwas erzählen und auf einer Form etwas erzählen, nicht so wie das die Literatur macht, über Fabeln und Parabeln, sondern wir können sozusagen die Dinge selbst zum Sprechen bringen. Und das ist eine ursächliche, interessante bildhauerische Aufgabe, die Prozesse und Materialien eine Sprache zu geben auch. Also das ist sozusagen auch eine naturwissenschaftliche Form von Subalternität. Also das, was eigentlich keine Stimme hat, dem dann doch eine Stimme zu geben, was ja gar nicht so einfach ist. Aber insofern ist es eine Kollaboration auch nicht nur mit anderen Menschen, mit Wissenschaftlern oder mit anderen Künstlerinnen, sondern es ist auch eine Kollaboration mit nichtmenschlichen Agenzien.
Wir sind auch verbunden durch den Begriff der Mikroperformativität, den Jens Hauser eingebracht hat. Wir haben auch gemeinsam publiziert in dem Journal of Performance Research on Microperformativity. Dieser Begriff, also der die Performativität von Materie auch weiter in das Nicht-Sichtbare einerseits, aber auch zeitlich in andere Dimensionen führt, ermöglicht auch dieses zur Sprache bringen von Dingen, die zum Beispiel durch Entschleunigung oder andere Formen der Sensibilisierung hörbar und sichtbar werden.
Der Begriff von Jens Hauser ist der Mikroperformativität ist gut gewählt. Mir gefällt ja an dem Begriff eigentlich am besten diese Ambivalenz zur Makroperformativität. Wenn wir jetzt an Kohlenstoffkreisläufe, Stickstoffkreisläufe in unserer Natur und Ökologie denken, so bedingen die kleinsten Prozesse die größten Prozesse. Das heißt, die beeinflussen Atmosphäre und Klima, die beeinflussen das Wachstum in Ozeanen und Wäldern. Das heißt, die kleinsten Dinge beeinflussen eigentlich die großen Prozesse. Und das ist auch irgendwie dann in Bezug auf unseren eigenen Körper, unser Mikrobiom. Also welche Bakterien beeinflussen zum Beispiel bestimmte Entscheidungen in unserem Gehirn? Also da gibt es natürlich so bestimmte Spekulationen. Wie beeinflussen die bestimmte Befindlichkeiten, Denkprozesse? Also diese klassische Spaltung à la Descartes zwischen res extensa und res cogitans, die wird ein bisschen brüchig auch dadurch. Ja? Also funktioniert die in der heutigen Gegenwart überhaupt noch? Und ein Kunstbegriff, der spekuliert mit dem zum Sprechen bringen von anderen Aktanten und Prozessen und biologischen Entitäten, der baut natürlich genau auf diese Brüchigmachung und Öffnung der Grenze zwischen dem denkenden Subjekt und der nicht denkenden schnöden und toten Materie.
Ich würde gerne nochmal auf das Regiebuch zu sprechen kommen, The Speech Act, A Spirit Poem. Also wir haben jetzt, glaube ich, Labeling hinter uns, Repeating haben wir auch geschafft, Answering war möglich, Requestioning, vielleicht wäre da noch was drin, Requesting, Calling, Greeting, Protesting, gibt es noch Protest, Practicing und Toasting.
Toasting wäre ein gutes Zeichen. Vielleicht noch Practicing, wenn wir jetzt nicht durch so ein Mikrofon, sowohl durch so ein Mikrofon gesprochen hätten, vor dem wir jetzt sitzen, dann wäre es jetzt nicht mit schwarzem Schaumgummi umkleidet, sondern mit einem weißen Wasserkristallen und wir hätten Sprache materialisiert. Also so haben wir sie jetzt in symbolischer, digitaler Form. Andererseits hätten wir sie bei dem anderen Mikrofon in materialisierter Form, in Form von einer temporären kleinen Skulptur. Also das sind sozusagen die verschiedenen kategorialen Ebenen zwischen dem Sprechen über Kunst und Sprache als Material von und für Kunst.
Dann hoffe ich sehr auf die nächste Umsetzung davon.
Cheers.
Danke, Thomas.
Session.
Podcast. Artists.
The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.